24 Percy Keeper. And now in season 15. Presented by 3BG. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 15 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by 3BG, 3 Banken Generali KAG. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 18. Gast in Season 15 ist Eva Milgutin, Manager Sustainability Services bei KPMG Austria, davor unter anderem bei Semperit und Wienerberger. Und jetzt Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio, liebe Eva. Servus.
Hallo.
Und ich habe Angst. Du hast mir im Vorgespräch irgendwie herumgepfiffen. Weiß gar nicht warum. Irgendwie so überbrückend, glaube ich. Ja. Und du hast dann gesagt, das war nicht gut.
Nein, es ist nicht gut.
Das und warum? Ist sehr provokant. Wir sind wenige Tage vor Halloween. Was habe ich da falsch gemacht?
Ja, also eine langjährige russische Weisheit sagt, wenn du in geschlossenen Räumen pfeifst, kommt der Teufel, um dich zu holen. Und Scheiße. Das würde ich prinzipiell nicht provozieren.
Nein, das ist eher deppert. Da habe ich jetzt nämlich echt auch Angst irgendwie. Ja, nein, aber vielleicht sind die Fenster, die nicht ganz dicht sind, ein Widerspruch zum geschlossenen Raum. Liebe Eva, du hast auch im Vorgespräch gesagt, ich komme urgern vorbei bei dir zum Podcast, wenn ich nicht singen muss. Auch da eine kurze Vorgeschichte. Wir hatten ja bei der Zierer Jahreskonferenz unser Karaoke und du warst dann dankenswerterweise haben wir, glaube ich, sogar ein Duett gesungen. Irgendwas von den Bee Gees war das Stayin' Alive, was dann eigentlich Night Fever war.
Stimmt, ja.
Haben es dann falsch gespielt irgendwie, obwohl es dort Stayin' Alive geheißen hat. Unglaublich viel Spaß gemacht. Schön, dass du da bist und nein, du musst nicht singen und nein, ich werde auch nicht mehr pfeifen in diesem geschlossenen Raum. Und damit steigen wir jetzt ein. Karriere, Werdegang, Podcast. Ich habe einiges anmoderiert, aber bei dir beginnt eigentlich die ganze Geschichte sehr spannend im Filmbereich und da bitte ich dich irgendwie mal einzusteigen, was du da gemacht hast. Ich sehe auf LinkedIn den Eintrag Location Recherche, das stelle ich mir unglaublich spannend vor.
Also mir haben immer alle gesagt, dass ich so kommunikativ bin und deswegen soll ich irgendwas mit Kommunikation machen und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann halt Film und Fernsehen, was sonst?
Genau.
Habe dann nach der Matura mir gedacht, okay, ich brauche jetzt irgendwas, damit ich bessere Chancen habe, um studieren zu gehen und habe mich dann in meinem Freundeskreis umgehört, wer da irgendwie was kennt und da war gerade die Zeit, als Filmpool nach Wien gekommen ist, um das großartige Format, das man schon aus Berlin kannte, Wien Tag und Nacht in Österreich zu etablieren und habe dann dort im Produktionsteam angefangen, quasi meine ersten wirklich signifikanten Berufserfahrungen zu machen und durfte dort Location Scouting machen. Was heißt Location Scouting? Ich bin in diverseste Lokale spaziert und habe den Leuten dort verkauft, dass es eine großartige Chance für sie ist, wenn sie ihre Location quasi für Dreharbeiten verborgen, weil sie dann natürlich den Werbeeffekt…
Ja, ist es ja auch.
Ist es auch, ist es auch.
Ist es auch. Ja. Und warst du erfolgreich, nehme ich an, oder?
Ja, sehr. Ja.
Erzähl kurz über die Serie noch, die dann rausgekommen ist und wo die ausgestrahlt wurde. Wir wissen es auch aus dem Vorgespräch und ich pfeife nicht mehr.
Also, wann ist die denn ausgestrahlt worden?
So 14, 15 muss das gewesen sein.
Ich glaube 2014.
Gemäß deinem LinkedIn-Eintrag habe ich da einen leichten Spoiler.
Ich muss ehrlich sagen, das fühlt sich an wie ein anderes Leben, weil die Dinge, die ich da gemacht habe, haben mit dem gar nichts mehr zu tun, was ich heute mache. Aber 2014 wahrscheinlich, das ist 10 Jahre her.
Ja, Wien Tag und Nacht klingt natürlich sehr leibend. Ich kann mich dunkel erinnern.
Ja, es war halt so eine scripted Reality-Show und jetzt habe ich gespoilert, es war natürlich scripted und nicht alles live.
So wie beim Wrestling, um Gottes Willen, gell? Ja, ich liebe ja Wrestling und ja.
Genau, und es ging einfach darum, dass da halt so eine Teenager-Innengruppe in einer coolen WG lebt und wir haben sie halt live dabei verfolgt, wie sie ihren coolen Lifestyle leben.
Und warst du auch hinter der Kamera?
Ja, also ich habe die Locations dann natürlich auch betreut und durfte dann natürlich on set die Kommunikation zwischen dem Team und den Location-InhaberInnen managen und habe da eigentlich so organisatorische Rolle halt gespielt.
Und vor der Kamera?
Nein.
Vor der Kamera? Das war so ein klares Nein jetzt, gell? Ja, okay. Ja, also bis jetzt ist auch alles ruhig im Zimmer, trotz geschlossener Fenster und so weiter. Wir können weiter plaudern. Teamwork Service TV GmbH Film Service.
Ah ja.
Das war dann auch so eine.
Das war auch so ein kurzer Ausflug, wo ich dann in der Autovermittlung war.
Akquise von Fahrzeugen, aber nicht geklaut, oder?
Nein, ich habe sie nicht direkt akquiriert.
Nicht direkt geklaut, ja genau. Ja, herrlich. Datenbankpflege, Schnittstelle zwischen Produktions- und Drittfirmen, kann ich mir gut vorstellen. Ja, da ist man in the making dabei, wie etwas Tolles entsteht. Du hast dann gewechselt Optical Engineers als Sales and Project Manager. Also Sales war ja das andere auch irgendwie in die Locations reinrennen und Drehgenehmigungen holen, oder?
Ja, also all diese drei kürzeren Ausflüge, die du da schon erwähnt hast, die waren alle connected zu Produktion von Film und Werbung. Bei Optical Engineers war es eigentlich eine Mischung aus Werbemarketing und Eventagentur, wo ich dann quasi Office Management gemacht habe und halt die operativ tätigen Kollegen und Kolleginnen organisatorisch einfach unterstützt habe.
Spannende Phase irgendwie und durchaus auch meine Welt. In die richtige meine Welt bist du dann 2018 indirekt eingetreten. Fachhochschule St. Pölten, direkt bei der Monika Kovarova-Simacek, die wir lieb grüßen lassen, wo wir auch die Folgen verlinken werden. Aber sprich mal in eigenen Worten drüber. Wie war das damals nach St. Pölten und welche Rolle hat die Monika für dich gespielt und mit dir?
Also ich habe damals angefangen, Medienmanagement zu studieren auf der FH St. Pölten, weil ich ja so viel Kommunikationstalent hatte. Und dann habe ich dort eigentlich relativ schnell gemerkt, also es war ein Hybridstudium aus Kommunikationswissenschaften und Betriebswirtschaft, dass ich Kommunikationswissenschaften zwar spannend finde, aber viel spannender fand ich eigentlich die betriebswirtschaftliche Komponente. Und die Monika ist damals, wenn ich das so nett sagen darf, reingekracht und hat bei uns…
Das glaube ich, dass die Kracht. Finnischer Death Metal.
Ja, ja. Ist in den Hörsaal reinspaziert und hat auf eine extrem nahbare, extrem coole und authentische Art und Weise Accounting, Finance und Controlling-Inhalte transportiert, wo ich mir gedacht habe, boah, das will ich wissen. Mhm. Und ich fand sie einfach auch sehr, sehr inspirierend einfach als Person. Und habe mich dann eigentlich sehr gut mit ihr verstanden und mich für die Fächer einfach interessiert. Und sie hat damals, als ich meinen Bachelor abgeschlossen habe mit Ach und Krach, einfach gesagt, du, schau, ich habe jetzt einen Master entwickelt, Wirtschafts- und Finanzkommunikation heißt er, also Hybridstudium aus Kommunikationswissenschaften und Volkswirtschaft. Und sie kann sich das irrsinnig gut vorstellen, dass ich da gut reinpasse und ich soll das doch machen. Und ich hatte eigentlich keinen Master mehr geplant, bin aber unendlich froh, dass ich mich darauf eingelassen habe. Es war extrem spannend und eben mein erster Einstieg zu verstehen, wie Konzerne kommunizieren und warum diese Kommunikation so wichtig ist.
Wenn ich die letzten 3 Minuten jetzt Revue passieren lasse, merkt man wieder, wie wichtig manchmal eine einzelne Person ist, die Wissen leibend vermitteln kann, um Leute einfach Intuit zu holen.
Ich muss sagen, ich hatte, was das angeht, extremes Glück und ich kann wirklich sagen, it needs a village to raise an ESG Manager. Ja. Es braucht diese Schlüsselpersonen, die einem sagen, hey, du hast eine Kompetenz, du hast ein Talent, mach das und dich auch gegebenenfalls einfach auf deinem Weg längerfristiger begleiten.
Ja, ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber es ist sicher die 10. Gelegenheit in dieser Podcast-Reihe, die Monika für ihren Nachschub auch an jungen Menschen in die ER-Welt irgendwie zu crediten und das möchte ich hiermit nochmal tun. Bei dir war es dann Semperit, eine Station im Sommer 2019, also noch vor der Pandemie. Ja, das war dein erster Einstieg einmal dann in ein börsennotiertes Unternehmen, was ich denke jetzt, wenn ich mir deine Karriere so anschaue, vor der Monika undenkbar gewesen wäre eigentlich, oder?
Ja, also es ist wirklich ein extremer Quereinsteiger eigentlich. Ja. Und ich glaube, es hätte auch absolut niemand, der mich zu dem Zeitpunkt kannte, gedacht, dass das die Karriere ist, in die ich mich entwickeln will. Aber es hat irrsinnig gut gepasst. Und die Semperit war auch quasi der Ort, wo ich dann meine nächsten BegleiterInnen kennenlernen durfte, unter anderem Sabine Schellander, die mich dann langfristig in die Nachhaltigkeit geschubst und begleitet hat.
Geschubst. Ja, Nachhaltigkeit, da kommen wir noch groß dazu. Mhm. So habe ich dich dann auch anmoderiert bei deiner aktuellen Station. Vor allem, du bist dann nach diesem ersten Sommer bei Semperit Fachhochschule weiterhin und ja, Unterstützung der Studiengangsleitung, das ist die Monika, lese ich da auf LinkedIn ab, und dann eine Station Brickwise, da hilf uns auch kurz rein, bitte.
Genau, als ich dann mit dem Studium mehr oder weniger fertig war, ich habe das so lange rausgezögert, wie nur irgendwie möglich.
Kenne ich von wo, ich habe zwar nicht studiert und deswegen nicht. Ja,
genau. Ja. Also quasi bin dann nach der Vorlesungszeit, wo ich dann dort sein musste, zu einem Startup gewechselt und habe dort, also die Kollegen haben ein Tool entwickelt, mit dem, also das auf Blockchain-Technologie basiert ist, und haben es ermöglicht, dass man quasi von einzelnen Immobilien Anteile kaufen kann, und das halt quasi auf direktem Wege über eine App. Und es ging dann primär darum, dass ich eine Kommunikationsstrategie aufstelle und eben eigentlich quasi potenziellen Investoren und Investorinnen erkläre, wie das Tool funktioniert, Vertrauensaufbau schaffe und quasi die Marke kommuniziere.
So Brickwise, so Ziegel bei Ziegel irgendwie.
Ja, genau. Lustig. Und da habe ich damals auch ein Video gemacht, Brick by Brick.
Brick by Brick and another brick in the wall. Ja. And we don't need no education. And we don't need no thought control. Ist ja irgendwie total witzig irgendwie. Ich habe das Brickwise jetzt erst im Kopfkino erzeugt, währenddem du gesprochen hast. Logisch. Und Wienerberger ist dann natürlich lustig, ne?
Ja,
ist lustig, sehr oder? Mit Brickwise, ja. Wenn man dann zu einem Ziegelgott geht irgendwie.
Ja.
Und da hatten wir indirekt Kontakt. Es tut mir leid, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, weil ich auch kein Gesicht dazu hatte. Als wir, glaube ich, diese Sondernummer mit Heimer Scheuch und seinem neuen Podcast-Studio gemacht haben, warst du auch irgendwie in der Genese irgendwie dabei, so in der Kommunikationsabteilung, oder? Das Podcast-Studio vom Heimer Scheuch war eine Erinnerung, oder?
Ja, absolut. Bei Wienerberger durfte ich dann eben in der Kommunikationsabteilung die Kommunikation für, also unter anderem den Vorstand und auch quasi Social Media primär betreuen und habe da quasi auch, also es ist nicht so ganz direkt die Börsenkommunikation, aber es ist schon großer börsennotierter Konzern und Kommunikationsstrategien.
Online und Social Media vor allem, und Wienerberger ist ja extrem aktiv als Marke. Und das ist über deinen Schreibtisch so gelaufen, nehme ich an.
Ja.
Ja. Ich kann mich noch so gut erinnern, ich freue mich jetzt, ein kleiner Spoiler, ich darf in dieses Studio, das wir im Börse Social Magazine schon abgebildet haben, war ich aber selber noch nicht drin, aber bald. Heuer noch wird in zu einer runden Folge aufgenommen bei euch, weil es natürlich leibend ist, also in so einem angeräumten Studio, wo da noch dazu eine große Gefahr herrscht, dass da irgendwie das Pfeifen was hervorgerufen hat, was bei Wienerberger ja nicht gilt, weil das wirst du sicher gesagt haben.
Aber das ist ein richtig geschlossener Raum. Also da kannst du dich nicht einmal rausreden, dass da irgendwo ein Fenster ist.
Also wenn man dort was, also gut, ich bin vorbereitet, weil Angst habe ich jetzt mittlerweile sowieso schon. Ja, du hast die Kollegin Schilander angesprochen, Wienerberger Semperit zurück, jetzt habe ich mich selbst überholt, Sustainability Expert. Da ist dann die aktuelle Schiene schon weiter losgegangen. Mai 2022, da war die Bettina Schragel, meine langjährige Kollegin, noch nicht dort, aber du warst wieder dort. Sprechen wir über diese Zeit, über deinen Einstieg quasi in Nachhaltigkeit, Reportings und alles Mögliche. Was ist die Faszination an dem Thema für dich?
Also, was ist passiert? Sabine Schellander und ich haben uns kennengelernt, als ich Investor Relations gemacht habe dort. Und dann war so diese Brücke, du hast eh schon Berichterstattung gemacht und du bist ein sehr sozial engagierter und hast ein großes Interesse an dem Thema, engagierter Mensch. Und dann drehen wir das halt um und kommst halt in die Nachhaltigkeit dazu und hat es mir tatsächlich ermöglicht, dann hier noch einmal einen Quereinstieg zu machen und über die Berichterstattung in die Nachhaltigkeitsberichterstattung hineinzusteigen. Mhm. Ich durfte dann damals dort den Nachhaltigkeitsbericht mitgestalten und auch quasi mich in die Strategien einbringen. Das war mein erster ausführlicher Rehre. Also ich habe bei der Wienerberger tatsächlich auch meine Berührungspunkte mit der Nachhaltigkeit haben dürfen. Aber gerade dort war es dann wirklich der zentrale Angelpunkt, wo ich mich mit Nachhaltigkeit beschäftigen durfte.
Semperit, Chemiebranche irgendwie, ist natürlich nicht so einfach mit der Nachhaltigkeit und da kann man extrem viel tun und es passiert auch. Was ich eine spannende Phase, da habe ich noch einen Punkt gefunden, TFS-Coordinator, was heißt das?
Das ist eine Brancheninitiative, die heißt Together for Sustainability. Diese Brancheninitiative hat sich gegründet eben für die Chemieindustrie, eben weil es sehr, sehr schwierig ist, in der Chemieindustrie als Einzelentität irgendwas zu machen, hat sich diese Initiative zusammengetan aus einzelnen Großkonzernen, die halt gemeinschaftlich dann gesagt, okay, wir schauen uns an, wie wir eine Methode definieren können, wie man CO2-Emissionen berechnen kann, welche Anforderungen wir an Lieferanten und Lieferantinnen haben. Wir versuchen unsere Wertschöpfungskette so gut es geht gemeinschaftlich zu managen und zu entwickeln. Und ich durfte dort eben als Vertreterin der Semperit teilhaben.
Wunderbar. Und seit April 2023 KPMG Austria, wow, tolle Adresse, Manager Sustainability Services, zunächst ist Assistant gestanden, mittlerweile Manager. Also man kann sich vorstellen, dass du dort gute Arbeit machst und man mit dir zufrieden ist. Ja, KPMG, ihr kommt mit dem Claim, es geht um mehr Transparenz und dieses Es geht, ist ESG vorne. Du bist auch irgendwie ein Gesicht, sehe ich immer wieder, eures Auftritts irgendwie. Ja, sprech mal über KPMG und Sustainability.
Mhm. Genau, ich bin jetzt bei der KPMG als Managerin derzeit angestellt. Ich unterstütze Großkonzerne im Bereich Nachhaltigkeitsberichterstattung. Also ähnlich wie ich es bei der Semperit schon gemacht habe, nur halt jetzt quasi als externe Beraterin, die das halt über alle Industrien hinweg berät. Aber gleichzeitig, dadurch, dass ja die Berichterstattung und die Erhöhung der Transparenzanforderungen dazu führt, dass man natürlich sich auch strategisch bestimmte Dinge überlegen muss, weil man einfach durch das Erheben von bestimmten Kennzahlen draufkommt, dass man einfach Maßnahmenbedarf hat, darf ich auch tatsächlich ein bisschen noch strategisch mitarbeiten. Und gerade das Thema CSDDD, ich weiß nicht, ob du das so sagst, das ist das europäische Lieferkettengesetz.
Mach's bitte für die Hörerinnen und Hörer kurz, diese Themen interessieren immer sehr.
Es gibt ein neues Gesetz, das am 26. Juni in Kraft getreten ist auf europäischer Ebene.
Habe ich nicht mitgehört, da war gerade die Fußball-Europa. Nein, Spaß. Datum hätte ich nicht gewusst. Ja.
Ja, jeder ist ein Fan von unterschiedlichen Sachen. Genau. Da geht es einfach darum, dass Großkonzerne jetzt Sorgfaltspflichten einhalten müssen, um ihre Wertschöpfungskette, sage ich mal, menschenrechtskonform und ökologisch nachhaltiger zu gestalten. Und da geht es jetzt natürlich um Handlungsverpflichtungen und Umsetzungsverpflichtungen, Compliance, und das ist eigentlich so mein größtes Steckenpferd derzeit, wo ich Beratung mache.
Und damit bleibt es da spätestens jetzt nicht erspart, permanent zu lernen, oder? Weil da tut sich ja unglaublich viel auch fachlich, und man erwartet von den Partnern natürlich da die Guidance, weil ich glaube, die Unternehmen, du kommst ja auch aus Unternehmen, und ich führe auch viele Gespräche, die sind ein bisschen überfordert derzeit.
Verständlicherweise. Es sind hohe Anforderungen, es sind zum Teil Anforderungen, wo ich mich auch tatsächlich frage, wie wir das zukünftig umsetzen werden. De facto ist einfach die komplette Dekarbonisierung der Industrie vorgesehen in den nächsten wenigen Jahren. Das ist ein riesen Transformationsschritt. Und auch das Thema Einhalten von Menschenrechten ist, also wie wir das regulatorisch und rechtlich umsetzen, ist sehr, sehr interessant, wie wir das machen werden. Aber es ist für mich natürlich ein großes Bedürfnis auch und ein, wie sagt man das, mein Thema war immer schon Antidiskriminierungsarbeit, Menschenrechte waren immer schon mein Thema. Also ich bin zwar über die Medien und die Kommunikation gekommen, aber habe mein ganzes Leben eigentlich der Forschung in dem Bereich auch gewidmet. Also jetzt im Bachelorstudium habe ich mich immer feministischen Themen zugewandt. Im Masterstudium habe ich untersucht, wie das Investitionsverhalten von Personen mit Migrationshintergrund quasi variiert und wie stark das mit Integration zu tun hat. Und habe mich immer schon quasi im Bereich Menschenrechte persönlich ambitioniert.
Muss ich kurz eine Zwischenfrage stellen, ohne dass wir das im Vorgespräch irgendwie behandelt haben, aber da sehe ich das richtig, dass du eine SG-Expertin innerhalb der ESG bist?
Genau, also ich bin eher das S.
Das S, ja, genau.
Genau, also mittlerweile ist der Bereich so groß angewachsen, weil ich meine, E, S und G umfasst unfassbar viele Themenbereiche von CO2-Reduktion über Maßnahmen zum Ressourcenmanagement. Es ist
schwer für einen jungen Menschen reinzukommen, glaube ich. Ne?
Ich glaube nicht, dass es schwer ist, deswegen, weil es so breit gefächert ist. Ja? Also es gibt so viele Anknüpfungspunkte. Wir brauchen also eigentlich all hands on deck. Ja? Jede Kompetenz, die ich im Bereich, also im ökologischen…
Another brick in the wall vor allem auch.
Ja, genau. jede Kompetenz, die ich im ökologischen, technischen Sinne bringe, ist höchst willkommen. Geisteswissenschaftlerinnen und Sozialexpertinnen höchst willkommen. Rechtsexpertinnen, Berichtsexperten und Expertinnen, Kapitalmarktexpertinnen. Ich glaube, jeder wird in den nächsten Jahren mit dem Thema in Berührung kommen und muss sich mit seiner Kompetenz einbringen.
Ja, ich wollte eigentlich rausarbeiten und das hast du dann eh beantwortet. Dass
Entschuldigung.
Alles gut. Viele E-Experten und Innen da gehabt habe, dann ein paar Leute, die sich der Governance so verpflichtet fühlen um jeden Preis, das sehe ich eher kritisch, aber es ist noch selten so stark im Hören rausgekommen, wie es bei dir offenbar ein Herzensanliegen ist und ich glaube, nur dann kann man den Job auch gut machen.
Ich glaube, dass das S derzeit den E-Themen sehr nachrangig behandelt wird, einfach weil es bei den E-Themen sehr stark zeitgebunden ist.
Das wollte ich damit sagen. Ich wollte die E-Themen nicht klein machen, sondern ihre überbordende Bedeutung im Verhältnis zu dem immens wichtigen S.
Deswegen dränge ich mich auch so auf.
Du drängst dich immer. Irgendwie, ich sehe da jetzt gerade auf LinkedIn, habe ich noch gerade reinschaut, HR Insight Summit. Vor wenigen Tagen größte HR-Event im Dachraum und man sieht dich irgendwie spannend. Wie ist da die Schnittmenge zum HR?
Sehr groß.
Über also, S wieder vor allem auch.
Ja, genau. Derzeit haben wir, also ist das Thema ESG sehr stark bei den Nachhaltigkeitsmanager und Managerinnen aufgehängt. Ich glaube, das wird sich durch die gesamte Organisation ziehen in den nächsten wenigen Jahren. Und die HR sowie auch der Einkauf sind im Bereich Menschenrechte ganz große, wichtige Player, die einfach dieses Thema treiben müssen innerhalb des Unternehmens. Und die nicht nur fürs Datenmanagement zukünftig zuständig sein werden, sondern natürlich auch die Maßnahmen definieren, die Strategie weiterentwickeln, um einfach bessere Arbeitsbedingungen für MitarbeiterInnen zu entwickeln und zu gewährleisten, aber auch um sich zu überlegen, wie kann ich alle Arten von gesellschaftlich relevanten Themen, wie zum Beispiel das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen, das ist ja nicht nur ein Thema, das jetzt innerhalb eines Konzerns abgebildet ist, sondern das einfach gesellschaftlichen Strukturen unterliegt. Wie kann ich da einfach als Unternehmen eine tragende und treibende Rolle spielen, um eine Verbesserung herzustellen?
Mir taugt immer, wenn Leute das authentisch auch rüberbringen und darf ich bei dir absolut den Eindruck dazu. KPMG, du hast das, glaube ich, nicht weit her gehabt jetzt zu mir.
Das stimmt.
Es waren wenige hundert Meter. KPMG, die ehemalige Zentrale der Austria Tabak in der Porzellangasse ganz oben beim Franz-Josefs-Bahnhof. Riecht es noch nach Zigaretten?
Das haben wir abgeschüttelt.
Habt ihr abgeschüttelt, ja. Ist auch so ein ESG-Thema irgendwie. Mhm. Was ist das, Eva, was du an dem Job, wie du ihn jetzt ausüben darfst und ich glaube, du fühlst dich sehr wohl drinnen, am meisten gefällt?
Auf der einen Seite hast du schon erwähnt, ich darf ständig weiter lernen. Das ist für mich irrsinnig großartig. Ich habe ständig irgendwie neue Gesetze am Tisch, die poppen ja derzeit auf wie die Pilze aus dem Boden, die ich lernen, verarbeiten, interpretieren und unseren Kunden und Kundinnen näher bringen darf. Ich darf in urviele unterschiedliche Industrien reinschnuppern, durch die Bank, ob das Automobil, Energie, Papierherstellung, also alle Arten von produzierenden Unternehmen, aber auch Dienstleistungen reinschnuppern und mir überlegen, wie können wir das Thema in unterschiedlichen Branchen mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen auf den Boden bringen, wie können wir das Reporting aufsetzen und dahinter die Maßnahmen hochziehen und die zur Verbesserung beitragen. Und ich muss auch sagen, die KPMG gibt mir sehr, sehr viel Freiraum, Spielraum, um neue Themen zu entwickeln. Also derzeit bin ich sehr, sehr stark in diesem Thema Diversity, Equity und Inclusion drinnen, also eben Antidiskriminierungsarbeit und entwickle Trainings, um das Thema besser greifen zu können für Unternehmen und biete neue Angebote im Bereich Strategieentwicklung an. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß und ich schätze das sehr, dass die KPMG mir da so viel freie Hand lässt.
Ja, also du bist durchaus, wie gesagt, ein Gesicht dieser Bewegung geworden und das ist sehr, sehr, sehr spannend. Die alten Skills aus dem Video-Film-Bereich, kann man die noch irgendwie nutzen? Ich glaube, Social Media wird auch immer ein Thema sein, sieht man auf deinem LinkedIn-Profil auch.
Ja, das ist ganz witzig, weil ich bin dann schon immer diejenige im Team, die halt dann irgendwie das Handy auspackt und sagt, dann machen wir noch schnell eine Insta-Story oder
haben
irgendwas.
Haben wir heute auch gemacht.
Ja, genau. aber ich glaube, ich habe aus der Medien, also aus der Medienindustrie sehr, sehr viel mitgenommen, das ich heute verarbeiten kann oder halt einbringen kann in meine tägliche Arbeit, vor allem eben aus dem Sinne heraus, wie kommuniziere ich mit diversesten Stakeholder und StakeholderInnen. Das ist ein großer Schwerpunkt dieser Regulatorik, die Kommunikation und die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Und ich glaube, wenn man im Medienbereich gearbeitet hat oder da irgendwie tätig war, ist das ein Skill, den lernt man recht schnell oder man braucht ihn unbedingt.
Und das große Netzwerk, was man bekommt, ist natürlich auch kein Fehler.
Ja,
das ist mein Lieblingsding an meinem Job, wie ich ihn mache, das Riesennetzwerk, das man kriegt. Ja.
Das stimmt, also ich durfte über die Jahre, also ich habe viel gewechselt, aber ich habe sehr, sehr, sehr viele tolle Leute kennengelernt, die mich immer noch begleiten, also unabhängig davon, ob ich jetzt noch Monikas studentische Assistenz bin oder nicht, uns verbindet eine Freundschaft, Sabine Schellner da ganz gleich. Also all diese Menschen, die mich da unterstützt haben, sind einfach immer noch spielen eine tragende Rolle in meinem Leben. Da bin ich sehr dankbar dafür. Ich
freue mich immer, wenn auch Mentorinnen und Mentoren erwähnt werden. Bei dir sind es Mentorinnen. Mhm. Jetzt kommt die Abschlussfrage schon. Schon langsam geht die Saison wieder los für die Geschäftsberichte. Wird sich einiges ändern in der Nachhaltigkeitsberichterstattung durch das, was da im Juni passiert ist, zum Beispiel schon, oder?
Ja, also etwas, das, glaube ich, bei vielen Unternehmen noch nicht ganz am Schirm ist, wofür sie überhaupt nichts können, sondern das ist recht ungünstig passiert. Die Gesetze sind in der falschen Reihenfolge veröffentlicht worden.
Okay. Spannend.
Ja, weil das eigentlich wesentlich Wichtigere ist, die Sorgfaltspflicht, die ich eigentlich implementiere, um dann darüber zu berichten. Das heißt, dieses Gesetz, das da in Kraft getreten ist, wird nochmal, glaube ich, ein großer Gamechanger sein.
Spannend. Also ihr habt schon begonnen, nehme ich an, obwohl die finalen Jahreszahlen natürlich noch nicht da sein können, das Jahr ist noch nicht aus, aber man beginnt schon jetzt zu arbeiten, nehme ich an Geschäftsberichten.
Ja. Also ja. Durchgängig sind wir am Daten erheben, am evaluieren, am Berichtswesen dran. Ja. Das ist ein großes, großes Thema, sehr auf Hochtouren derzeit bei allen Unternehmen und aber auch bei uns.
Du bist jetzt noch nicht so lang bei der KPMG, aber es wird wohl eine gewisse Saisonalität auch geben, dass es im Sommer ruhiger ist, nehme ich an, oder?
Theoretisch,
ja. Theoretisch, ja, genau. Ja, na, wenn nicht am 26. Juni, ... wieder eine Verordnung kommt, dann muss man sich da mal reinstrebern halten.
Ja, also in der Berichterstattung hat man eine Saisonalität, das stimmt tatsächlich, aber dadurch, dass diese Nachhaltigkeitsberichterstattung so umfangreich ist, arbeiten wir mit Kunden und Kundinnen also ganzjährig daran, diesen einen Bericht einmal vorzubereiten und das Datenmanagement mal so aufzustellen, dass es dann belastbar ist, wenn wir es berichten müssen. Also es sind komplett neue Strukturen, die hier eingezogen werden müssen. Es ist ein komplett neuer zusätzlicher Reporting-Prozess, den man noch zusätzlich zu den Finanzzahlen aufsetzen muss. Das heißt, diese Implementierungsarbeit derzeit ist auf Hochtouren eben leider nicht saisonal, jetzt erstmal einmalig, aber sehr, sehr aufwendig. Und dann kommt es natürlich zu den strategischen Umsetzungsthemen. Die sind natürlich unterjährig die ganze Zeit fordernd, unabhängig vom Bericht.
Liebe Eva, das hat unglaublich Spaß gemacht. Ich spiele meine Abspannmusik. Es ist nichts passiert jetzt in der Zwischenzeit. Da bin ich auch sehr glücklich, so knapp vor Halloween. Wenn ich mal ein Musikvideo mache, darf ich fragen,
ob du da hast. Auf jeden Fall.
Okay, singen tun wir nicht. Und an euch danke, danke, danke fürs Zuhören. Maximal inspirierende Folge an dich, Eva. Danke, dass du da warst. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Dankeschön für die Einladung und fürs Zuhören.
Ciao.